Der Ruf Gottes gleich im Lukas-Evangelium, nach der Weihnachtsgeschichte. Da die erste Predigt Jesu und er zitiert aus dem Buch des Propheten Jesaja. Wie so oft, das ist sein Buch. Das ist sozusagen die Wurzel und wir hören das Original aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, damit sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit und Pflanzung des Herrn, ihm zur Ehre. Das singen wir jetzt nochmal mit dem nächsten Lied. Wir sind die Auserwählten Gottes. Dass ihr alle eins seid. Das hohe priesterliche Gebet aus dem Johannesevangelium. Ich habe das erst sehr spät verstanden, dass mein Vater mir mal sagte, auf die Frage, wo man anfangen soll, in der Bibel zu lesen, lies Johannes. Dass er so anders, so deutlich, so klar ist, und das wird besonders an diesem Abschnitt, dem hohepriesterlichen Gebet, wie es genannt wird, hohepriesterliches Gebet Jesu, deutlich. Und das bezieht sich dann auch auf die Predigt von Christian. Heiligung, Reinigung, dass ihr eins seid. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging. Außer dem Weg, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie, genau wie ich, nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Vater, mach uns eins.
Mit Beleuchtigung. Ja, ich soll euch heute ein Wort sagen. Ich freue mich ganz besonders durch die Schmachtagener. Eine fehlt mir da, der Tempel fehlt mir hier. Das ist die Yvonne, die heißt mit Nachnamen Tempel. Und ich spreche ja heute über den Tempel. Das passt wunderbar. Wenn man diesen Namen hat, dann ist das ja wie eine Verheißung. Ja, am Anfang möchte ich euch eine kleine Story erzählen. Es geht um drei Personen, die am Himmelstor sind und die bei Petrus Einlass wollen. Da klopft es, da kommt einer und Petrus sagt, was hast du denn vorzuweisen, dass du in das Himmelreich willst? Und ja, der sagt, ich habe 20 Jahre die Sonderschule geleitet. Und sonst noch, ich habe im Gemeindechor mitgesungen. Und Petrus sagt, mein Lieber, das reicht aber nicht aus. Ich kann dich hier nicht reinlassen. Dann kommt ein zweiter. Petrus stellt wieder die Frage, was hast du vorzuweisen, dass du hier reinkommen möchtest? Und er sagt, ich bin immer ehrlich gewesen und ich habe auch immer was in die Kollektendose gesteckt. Und sonst noch, ja, ich bin immer mit dem Hund spazieren gegangen, wenn die anderen nicht wollten. Ja, sagt Petrus, mein Lieber, das ist auch nicht genug, um in den Himmel zu kommen. Und er musste wieder abtreten. Dann kam die dritte Person. Petrus sagt, herein, hereinspaziert. Was hast du denn vorzuweisen? Ja, hat er überlegt, hin und her, und es fällt ihm gar nichts ein. Und er sagte, ja, aber, was habe ich dir hier jetzt geschrieben? Ich verlasse mich ganz auf das Blut Jesu. Ich verlasse mich ganz auf das Blut Jesu. Und Petrus ist begeistert. Er heißt ihn willkommen und öffnet das Himmelstor. Er sagt, komm herein, geliebter Bruder, in das ewige Reich Gottes. Ja, was sagt uns das? Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir nicht durch unsere guten Taten und durch eigene Anstrengung in das Reich Gottes kommen können. Es ist nur alleine seine Gnade und unser Glaube an das vergossene Blut Jesu, das uns erlöst hat. Und in Römer 3, 21 und folgende steht folgendes, ich lese es mal vor. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Vielen Gläubigen ist, glaube ich, nicht bewusst, was das Blut Jesu für ihr Leben bedeutet und was es bewirkt. Das Blut Jesu entscheidet über Tod und Leben, über beides. Ich bekomme gerade mehrere Bluttransfusionen, ohne die ich wegen Sauerstoffmangels wahrscheinlich nicht mehr lange leben würde, es sei denn, Gott greift ein. Genauso ist es aber im geistlichen Bereich. Wenn wir das Opfer Jesu und sein Blut ablehnen, bedeutet es letztlich auch den Tod, den geistlichen Tod. Wenn wir es annehmen und seinen Worten glauben, bedeutet es, dass wir in Ewigkeit gerettet werden. Das Blut Jesu entscheidet über den Verlauf meines Lebens. Sein Opfer bestimmt meine Identität. Meine Identität beinhaltet das, was ich bin, wer ich bin, was ich bin. Und es hat etwas zu tun mit meiner Lebensqualität. Wenn ich glaube, was Jesus gesagt hat und wie er mich sieht, dann gehe ich ganz anders durchs Leben. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich habe Hoffnung, ich habe Freude, ich fühle mich sicher, ich habe Kraft und vieles mehr. das bewirkt das Opfer Jesu und mein Glaube daran. Man könnte es auch so formulieren: Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Weißt du, wer du bist? Das steht in der Bibel sehr deutlich, wer wir sind. Und was ich bin, ist nicht davon abhängig, was mir meine Gefühle sagen. Also unsere Gefühle sagen uns ja viel. So zum Beispiel, ich bin ein Versager. Oder keiner mag mich. Oder kannst du nix, bist du nix. Was kann ich schon? Und viele ältere Menschen fühlen sich so einsam. Oder sie fühlen sich abgelehnt. Naja, und wie ich aussehe, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, kann ich euch ja gar nicht erzählen. Und so gibt es noch vieles mehr. Aber Gott sagt, ich bin heilig, ich bin vollkommen, ich bin der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in mir. Das ist eine ganz andere Geschichte. In 1. Korinther 3,16 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Ich bin also ein Tempel Gottes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir kennen wahrscheinlich diesen Vers, aber die Frage ist, ob das auch in unserem Herzen ist. Fühle ich das auch, merke ich das auch, dass ich der Tempel Gottes bin? Wenn ich nämlich der Tempel Gottes bin, hat das ja auch Konsequenzen. Da kommen wir gleich drauf. Und dann heißt es in Epheser 1, 4, er erwählte uns vor der Grundlegung der Welt als in seinen Augen Heilige und Tadellose. Steht also an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass wir Heilige sind. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil es Gottes Gnade ist und weil wir dem glauben, was Jesus gesagt hat. Und natürlich kann ich noch sündigen. Jeder von uns, jeder wiedergeborene Christ kann sündigen und tut es auch, logischerweise. Aber in Gottes Augen bin ich erlöst und heilig. Ich bin ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. In Jesu Augen bin ich vollkommen, so als hätte ich nie gesündigt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir fühlen uns oft so sündig, so schuldig und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin auf Zeit und Ewigkeit erlöst. Und dann gibt es verschiedene Stellen, die sagen, dass wir gerecht sind vor Gott. Er hat uns gerechtfertigt und deshalb bin ich die Gerechtigkeit Gottes, weil ich gerechtfertigt bin. Und dazu habe ich eigentlich nichts getan, außer dass ich glaube. Und dann heißt es auch, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und wenn wir morgens in den Spiegel gucken, dann sollten wir das vielleicht mal aussprechen, bestimmte Dinge. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin erlöst, ich bin geheilt und so weiter und so fort, weil Gott mich gerecht und heilig gemacht hat. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man diese Dinge laut ausspricht. Wenn man das laut ausspricht, hat das eine ganz andere Wirkung, dann geht das auch in unser Herz hinein, wenn wir es immer wieder tun. Und weil Jesus alle unsere Schuld vergeben hat, deshalb ist eigentlich das Sündenproblem gelöst in unserem Leben. Was nicht heißt unbedingt, dass wir noch sündigen, aber wenn wir das tun, dann wird es uns auch leid tun und wir werden sagen, Herr, vergib mir. Aber grundsätzlich ist meine Sünde vergeben, alle, die ich getan habe und die ich tun werde. Und darüber brauchen wir nicht mehr nachzudenken, weil Gott gesagt hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird es sie in die Tiefe des Meeres versenken und ihrer nie mehr gedenken. Und wenn Gott nicht mehr daran gedenkt, wer sind wir, dass wir das tun? Viele von uns leben noch vergangenheitsbezogen. Wir haben aber eine Ewigkeitsperspektive. Wir müssen immer nach oben gucken und nicht nach unten. Das heißt nicht, dass wir dann stolpern müssen, nein, aber wir sollen unseren Blick nach oben ausrichten. Wir denken oft nach über Dinge, die wir im Leben verkehrt gemacht haben, an Verletzungen, die uns andere zugefügt haben und auch an Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, wo wir uns vielleicht entschuldigen müssen, um Vergebung bitten müssen. Und der Teufel hält uns gerne unsere Vergangenheit und unser Versagen vor. Das ist sein Metier, das ist sein Job. Und dem müssen wir widerstehen im Namen Jesu, denn wir haben Autorität. Die Christen haben eine von Gott gegebene Autorität und die müssen wir auch anwenden. Und nichts fürchtet der Teufel so sehr wie das Blut Jesu. Das Blut Jesu erinnert ihn an Golgatha, wo er besiegt worden ist durch den Tod und die Auferstehung. Und das Wort sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind befreit und wir leben im Sieg und lassen uns von den Umständen des Lebens nicht mehr erschrecken. Das kann einem sehr schnell passieren, wenn man im Internet heute liest, was Schwab und Co. alles mit uns vorhaben, dann kann man wirklich erschrecken. Es ist wichtig, dass wir ein Repertoire von den Worten der Bibel haben, die wir laut aussprechen können. Das ist unsere Waffe gegen den Feind. Und das ist auch ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es ist eine große Gnade, die uns durch den Tod Jesu erwiesen ist. Aber die Frage ist, wir kennen so viel in der Bibel, haben wir schon ein paar Mal häufig gelesen, aber haben wir es wirklich mit unserem Herzen erfasst? Und wissen wir in unserem Herzen, wie Gott uns sieht und wie er uns beurteilt? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und je mehr wir das wissen, desto mehr werden wir uns auch wie der Tempel Gottes verhalten und wie Königskinder. Und wir werden gleich noch ein Lied singen über die Königskinder. Und was wir immer aussprechen, das wird ein Teil von uns. Das wird ein Teil von uns. Wenn man nur sonntags vielleicht mal zur Kirche geht und nicht in dem Wort liest und darin lebt, dann ist es Theorie sozusagen, dann ist es kein Teil von uns. Genauso wie wir täglich Nahrung brauchen, brauchen wir auch täglich geistliche Nahrung. Das ist ganz wichtig. Und dann heißt es in der Schrift, du bist total geliebt. Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und wir müssen wissen, dass wir uns die Liebe Gottes nicht verdienen können. Das wäre Stolz. Wir denken immer, wir müssen viel beten, fasten, Geld spenden, stille Zeit unbedingt machen, damit der Tag gelingt und damit wir Gottes Gunst haben. Aber dem ist nicht so. Ich hatte in der Vergangenheit oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich morgens nicht als erstes meine kleine Andacht gemacht habe, was die frommen Leute als stille Zeit bezeichnen. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das ja gesetzlich ist. Wir sind aber vom Fluch des Gesetzes durch das Blut Jesu erlöst. Es gibt nur ein Gebot, was alle anderen Gebote einschließt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und so weiter. Und deine Nächsten wie dich selbst. Die Juden haben ja 613 Gesetze, die sie halten müssen. Ich kann mir vorstellen, das ist ziemlich anstrengend. Die Christen haben nur dieses eine Gebot und das schaffen sie nicht einmal. Das muss man sich auch mal vorstellen. Dieses eine Gebot beinhaltet nämlich alle anderen. Und es ist ganz egal, wann ich den Herrn suche, er liebt mich sowieso. Ich darf ein gutes Gewissen haben, weil er mich erlöst hat und ich in ihm bin. Seine Gnade und seine Verheißung und sein Segen stehen über meinem Leben und dem kann ich nichts hinzufügen. Apropos Segen, in Epheser 1 heißt es ja, wir sind gesegnet. Jeder, der an Jesus glaubt, ist gesegnet. Das müssen wir wissen und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Sagen, Herr, ich bin doch gesegnet. Ich möchte es auch sehen. Ich kann mir also Gottes Gunst nicht verdienen. Es ist Gnade. Und wir müssen Gott auch nicht nachhelfen durch das, was wir immer tun wollen auch. Was nicht heißt, dass wir nicht Gutes tun sollen. Er liebte uns schon, bevor er uns schuf. Seine Liebe ist nicht von unserer Stimmung und Befindlichkeit abhängig. Und ich stelle jetzt gerade so fest in meiner Situation, in der ich so gesundheitlich bin, wie sehr ich auch von Stimmung abhängig bin. Da muss ich wirklich aufpassen. Gott ist derselbe ewig. Er ist treu und sein Bund mit uns ist unwiderruflich, wenn wir in ihm bleiben. Das Einzige, was wir ihm geben können, ist unsere Liebe, unsere Anbetung und unser Dank. Das ist das, was wir ihm geben können. Ich bin Sohn und Tochter des himmlischen Vaters und alles, was er hat, gehört auch mir. Alles, was er hat, gehört auch mir. Das heißt Segen, Frieden, Freude, Heilung, Gesundheit, das ewige Leben, was mein Erbe ist, Weisheit und vieles mehr. Und weil ich mit Christus gestorben bin, bin ich auch mit ihm auferstanden. Und seine Auferstehungskraft, die ist in mir. Ist uns das bewusst, welche Kraft in uns ist? Wenden wir seine Kraft in unserem Leben auch an? Ganz praktisch, widerstehen wir dem Bösen mit der Autorität, die Gott uns gegeben hat? Und wenn wir Menschen begegnen, sagen wir ihnen etwas über Jesus? Ich mache das immer so, wenn ich spazieren gehe, da laufen einem ja etliche Menschen über den Weg und ich spreche manche Menschen einfach an. Vor 2-3 Tagen kam da jemand mit dem Rollator, der konnte also kaum gehen, der bewegte sich zentimeterweise vorwärts. Und ich habe ihn gefragt, guter Mann, was haben Sie denn? Ja, Operation, Schmerzen. Und ich frage ihn, darf ich für Sie beten? Oh ja, sagt er. Ich habe ihm also die Hände aufgelegt und ich habe im Namen Jesu Heilung über ihm ausgerufen. Und er war ganz happy. Und ich denke, den werde ich nochmal wieder treffen, da in unserem Quartier, wo wir wohnen, fährt er immer spazieren. Ich habe viele Jahre Schwierigkeiten gehabt, Gottes Liebe anzunehmen und mich selber zu lieben. Und ich denke mal, das ist auch durch die Umstände des Lebens gekommen. Ich bin ein Kriegskind und meine Mutter musste uns verschicken in Kinderheime wegen der Bombenangriffe. Mein Vater war im Krieg. Und als ich dann aus dem Kinderheim nach Hause kam, habe ich zu meiner Mutter Tante gesagt. Und so, die kleinen Kinder brauchen am allermeisten Liebe natürlich. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Folge davon war, dass ich Schwierigkeiten hatte mit der Liebe. Aber die Schrift sagt ja ganz klar, Römer 5, Vers 5, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also jeder von uns, der mit Jesus geht, in dem ist auch die Liebe, ist der Heilige Geist und die Liebe. Und vielleicht müssen wir denen vergeben, die uns nicht genug Liebe gegeben haben. Das kann auch gut sein. Aber wir sollten auch Gott dafür danken, dass die Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Und ich denke, irgendwann wird es dann kommen, dass wir das auch innerlich annehmen können. Und wenn man sich vorstellt, welch qualvollen Tod Jesus gestorben ist, dafür, dass wir gerettet werden, dann werden wir vielleicht überführt werden davon, auch uns zu lieben und unseren Nächsten. Unsere Aufgabe ist es also zu erkennen, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat und dafür zu danken, ihn zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Und das kann man so praktizieren, indem man Worte der Schrift auswendig lernt und in seinem Herzen bewegt und laut ausspricht. Und in dem Wort Gottes wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Und das merkt man, wenn man das praktiziert. Und ich habe schon gesagt, man braucht einen Fundus am Wort Gottes, der immer verfügbar ist. Denn wenn es uns mal plötzlich dreckig geht, wir einen Unfall haben oder dies oder jenes passiert, dann wissen wir vielleicht gar nicht, was wir beten sollen, außer dass wir sagen, Jesus, hilf mir. Dann ist es immer gut, wenn man sich daran erinnert, an bestimmte Worte Gottes. Oder wenn der Feind uns angreift, ist es auch wichtig, Worte Gottes zu haben. Und in den Worten Gottes ist eine andere Kraft, als wenn wir das selber formulieren. Moment, ich hatte doch noch einen Zettel. Wo ist der denn geblieben? Hier ist er schon. Sorry. Also, die Quintessenz meiner Worte ist diese, wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, dann kann mich letztlich nichts mehr wirklich erschüttern. Und das Beste, was uns passieren kann zur Stärkung unseres Immunsystems, ist dieses, dass wir wissen, wer wir in Christus sind. Ich habe also ein ganz anderes Standing, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, wer ich bin. Dann habe ich Selbstsicherheit, die durch die Kraft Gottes kommt. Und das brauchen wir ganz besonders in dieser Zeit. Und ich habe jetzt ein persönliches Bekenntnis aufgeschrieben und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Wer möchte, kann das mit mir zusammen sprechen. Ihr könnt es ja erstmal durchlesen. Und ich glaube immer, in dem Wort Gottes ist Kraft. Ja, mein Bekenntnis, ich bin der Tempel Gottes. Ich bin heilig und vollkommen. Ich bin von Gott total geliebt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesu Opfertod. Ich glaube, dass ich das bin, was Gott sagt, dass ich bin. Amen.
Danke an Christian. Ich lade euch ein, stille Zeit wurde angesprochen, stille Gebetszeit. Wer mag, darf auch gerne laut etwas dann dazu sprechen und wir schließen das Gebet ab mit dem Vater Unser. Ich bitte euch dazu, dass wir aufstehen und dann mit Vater Unser und Segen diese kurze oder auch längere stille Zeit miteinander beenden und dann den Gottesdienst mit einem Lied. Im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.